Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Das ist das Entscheidende. Niemand investiert in eine Innenstadt oder in eine Stadt, wenn es nicht die Aussicht auf Rendite gibt. Das ist so ganz logisch. Das heißt also, Hamburg ist eine renditeträchtige Investition. Und das zeigt uns, wie schön das ist auf der anderen Seite, auch wenn wir Jahre warten müssen, bis das Clubberhaus oder auch das ehemalige C&A-Haus fertiggestellt wird, dass eben halt dort tolle Konzepte reinkommen und dass da auch eine ganz hohe Qualität entsteht.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Ja, bei mir sitzt Mr. Kontorhaus, will ich mal sagen. Bei mir sitzt Dietmar Hamm, der Geschäftsführer der Kontorhausverwaltung Bach GmbH. Und wer sich ein bisschen in der Hamburger Stadtgeschichte auskennt, wird diesen Namen kennen. Anfang des vorigen Jahrhunderts hat Franz Bach gleich mehrere Kontorhäuser in Hamburg errichtet. Die Klosterburg am Glockengießer Wall, das Semperhaus an der Spitaler Straße, den Barkhof, das Südseehaus, den Domhof und vor allen Dingen das Levanterhaus. Und dieses Levanterhaus ist auch ein Gebäude, das Dietmar Hamm seit 25 Jahren mitverantwortet. Ja, Herr Hamm, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Igen. Ich freue mich.
Ich kann Ihnen noch erzählen, als ich das erste Mal im Levanterhaus war, das kann ich sogar relativ genau erinnern. Das war so roundabout 96, 97, würde ich sagen. 97, kurz nachdem es neu war. Und ich war total überrascht. Ich bin da mehr durch Zufall reingeraten. Weil von außen wusste man noch nicht, dass es da so ein tolles quasi Einkaufsviertel gibt und habe wirklich gestaunt. Wann haben Sie es damals eröffnet?
Ja, das war 1997, vollkommen richtig, im Oktober. Und ja, dieses Levanterhaus ist eine echte Rose im Asphalt. Es ist alles angefertigt, es ist ein besonders zeitloses Haus. Die Idee der Eigentümerfamilie war, etwas zu schaffen, was Bestand hat. Und unsere Maxime sind Qualität und Schönheit. Und ich glaube, das spiegelt das Levanterhaus ganz hervorragend wider.
Wir werden nachher noch aufs Levanterhaus kommen, aber als hoffentlich regelmäßiger Zuhörer des Podcasts wissen Sie, Sie müssen erst die 5 Fragen beantworten. Und bei der Lieblingsstadt ahne ich, was kommt?
Ja, selbstverständlich Hamburg. Das liegt nahe, weil ich in Hamburg geboren bin. Ich lebe mit meiner Familie hier seit meiner Geburt quasi, mit einigen Ausflügen, die ich dann gemacht habe auf beruflicher Seite in Deutschland. Und es hat mich immer wieder zurückgeführt nach Hamburg, weil ich hier eben halt verwurzelt bin mit unserer Familie, mit Freunden. Und letztendlich ist Hamburg eine wunderschöne Stadt. Sie ist offen für Menschen. Sie hat sehr viel Luft. Sie ist nicht verbaut. Das Grüne, das Flanieren, die Lässigkeit, die letztendlich auch die Hamburger an den Tag legen, wenn die Sonne scheint. Es hat eine sehr schöne Atmosphäre, die auch einzigartig ist, glaube ich. Und insofern ist meine Lieblingsstadt schon Hamburg. Es gibt Sehnsuchtsorte in Europa, wo man immer gern mal hinfährt, die man sich aber eigentlich nur touristisch erschließt. Und deshalb ist Hamburg meine Wurzel und auch meine Heimat.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil ist da, wo ich wohne. Ich wohne im Isestraßenviertel und wir haben dort besondere Freude daran, dass Urbanität und auch Behaglichkeit, auch Dörflichkeit in irgendeiner Form so eng beieinander sind. Und diese Grandezza der wunderschönen Jugendstilhäuser, dieses Zusammenspiel mit der Trennung zwischen privaten und öffentlichen Raum durch die kleinen Gärten, die überall an der Isestraße stehen. Und die kontrastieren sich eigentlich mit der rumpelnden U-Bahn, die so über ein Viadukt fährt, das eigentlich von Eifel sein könnte. Und das ist für mich Urbanität und das ist für mich Stadtraum mit höchster Qualität.
Das ist interessant. Ich glaube, es sind schon der 4. oder 5. Gast, der in diesem Umfeld wohnt. Also wenn wir mal ein Treffen mit allen Podcast-Gästen machen, dann machen wir das irgendwie in der Glocke zum Beispiel. Ja. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Naja, gibt es in Hamburg natürlich viele Städte, die ganz besonders herausragen, die einen auch zur Ruhe bringen lassen. Aber ich bin eigentlich ein Mensch, der sich immer zum Wasser ziehen lässt. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mit meinen Großeltern oft an die Elbkante gegangen bin, um Schiffe zu schauen. Ich fühle mich unglaublich wohl auf dem Wasser. Und so ist eigentlich die ganze Elbkante, sowohl auf dem Ponton schaukelnd als auch am Elbstrand, immer wieder Sehnsuchtsorte, wo ich eben halt sagen muss, nee, da beginnt die große, weite Welt. Und wenn es plätschert und man sich einfach so versinken lässt in die Atmosphäre dieses Ortes, des Elbstrandes und der Wasserkante, ach, dann bin ich schon ganz glücklich.
Ihr Lieblingsgebäude?
Naja, das ist naheliegend, weil man am tiefsten drin steckt, weil man jeden Stein kennt. Das ist natürlich das Levante-Haus in Hamburg, in der Mönckebergstraße 7. Das Levante-Haus ist für mich eine lebendige Welt, ein Haus, das eigentlich gar kein Haus ist, sondern eigentlich ein Zusammenspiel von Gefühlen. Denn die Architektur ist so wunderbar feingliedrig mit so viel Finesse. Die ganzen Skulpturen, die, wenn man nachts im Levante-Haus steht, das Haus ist ja auch in den späten Abendstunden geöffnet und der Publikumsverkehr hat abgenommen, dann ist das irgendwo beeindruckend, diese Skulpturen, die irgendwie anfangen zu flüstern, die ausschweifenden Treppen, dieser ganze Zierrat, der im Levante-Haus ist, beeindruckt einen sehr und gibt einem ganz viel Fantasie. Aber was ich noch schöner finde, ist, dass Sie im Levante-Haus eigentlich von 24 Stunden alles machen können, was das Leben ausmacht. Zum einen ist es so, dass die Läden und auch die Diskothek, das Hotel, die Dienstleister, die Gastronomie, die Veranstaltungen, die wir machen mit sehr viel Kultur, das sind alles Dinge, die das menschliche Leben so positiv zusammenführen und die auch ein soziales Ganzes bilden. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass in dem Hotel bei 285 Zimmern...
Da kommen wir gleich noch drauf, weil Menschen, das ist ja
gerne
in diesem Jahr etwas, was sich da wieder verändern wird.
Was Besonderes, genau. Und wenn dort eben halt Menschen leben, über Tage hinweg schlafen, tanzen, feiern, essen, dann ist das eigentlich eine kleine Small World in sich, das Levante-Haus. Und das beeindruckt mich so ganz besonders.
Und welches Haus reißen Sie ab?
Ich würde allen politischen Widerständen zum Trotz würde ich gerne das Messegelände abreißen. Hat den Hintergrund, dass wir diskutieren sehr viel über Wohnen in der Stadt, Wohnen in der Innenstadt im ganz Besonderen. Und wir haben dort ein Areal, das sich Hamburg leistet, das ausschließlich gewerblich genutzt wird, das auch nicht ganzjährig genutzt wird, das uns auch wirtschaftlich nicht besonders gut dastehen lässt, weil jedes Jahr haben wir hier aus Steuergeldern Nachschusspflichten. Und wenn man sich allein mal vorstellt, die reine Ausstellungsfläche des Messegeländes heißt 87.000 Quadratmeter, nur die Ausstellungsfläche, lassen Sie uns dort vierstöckig bauen, dann sind wir bei fast 400.000 Quadratmeter. Und wenn wir das durch 80 Quadratmeter Wohnraum rechnen, dann können wir dort 5.000 Wohnungen schaffen. Umrandet von den Wallanlagen, umrandet von Planten und Blumen, in der Nähe des Karo-Viertels und des Schanze-Kiez. Besser kann man gar nicht wohnen in der Stadt. Und wir haben in der Stadt ein ganz fantastisches Bündnis der Genossenschaften, dieses Bündnis für Wohnen auch. Und wenn wir dort eine gute Mischung finden zwischen genossenschaftlichen und bezahlbaren Wohnraum mit Studentenwohnungen und eben diesem Hamburger Drittelmix, dann glaube ich, können wir die attraktivste innerstädtische Wohnagglomeration schaffen, die es gibt. Und ich wüsste nicht, welches Argument dagegen spricht.
Das ist ja ganz spannend, weil da kommen wir sicher auch noch drauf, auf das Wohnen in der Innenstadt. Aber ich würde ganz gern einmal noch den Blick zurückwerfen. Denn ich finde auch die Geschichte des Bauherrn Franz Bach, der ja damals wirklich als Bauernsohn aus Sachsen-Anhalt kam, eigentlich nur auf Durchreise war, wenn ich das richtig gelesen habe. Der wollte in die USA auswandern und ist dann quasi, als der Baumboom in Hamburg war, selber zum Investor geworden. Sind das eigentlich so Figuren? Er hat ja die Stadt geprägt, die heute völlig undenkbar wären.
Ja, aber es gab damals einen ganz anderen Antrieb. Entstanden ist ja diese Dynamik der Innenstadt um diese Zeit weil man nach dem großen Brand und der Cholera entschieden hat von Bürgermeister Mönckeberg und Fritz Schumacher, dass man eben halt Hamburg so nicht mehr behalten kann und darf, sondern Hamburg hat was anderes verdient. Das liegt natürlich an den auch hier wiederum deutschland- und weltpolitischen Umständen. Der Freihafen und die große Sehnsucht der Seefahrt und das wirtschaftliche Wachstum Hamburg durch den Hafen erforderte Kontorhäuser und erforderte auch, dass wir uns so aufstellen, dass die innere Stadt, also die jetzige Kerncity, war dann ein Wirtschaftsstandort geworden. Denn man hat absichtlich nach diesen Katastrophen Brand und Cholera sich entschieden, Wohnen in der Innenstadt nicht mehr zuzulassen.
Genau, bis dahin muss man ja vielleicht nochmal erklären, wer es jetzt nicht so parat hat. War das eine Fachwerkstadt mit engen, verwinkelten Gassen? Es gibt ja diesen wunderbaren Film von dem Camos über das Gängeviertel. Das ist eine völlig quasi andere Welt. Und das wurde abgeräumt, um eine moderne Kontorhausstadt zu bauen.
Ganz genau. Und deswegen ist die Diskussion, die wir jetzt auch führen mit Wohnen in der Stadt, relativ schwierig, weil die Kontorhäuser damals nicht zu Wohnzwecken ausgelegt waren und heutzutage natürlich Gott sei Dank noch Bestand haben. Deswegen auch in der Regel Büro- oder Einzelhandelsnutzung oder Arztnutzung, Dienstleistungsnutzung vorhalten.
Das heißt, da würde ich jetzt ganz gerne nachhaken, die Hoffnung, die viele ja haben, Belebung der Innenstadt über mehr Wohnungen, sagen Sie prinzipiell möglich, aber nicht in unseren Häusern?
Doch, unbedingt. Also wir haben für den Barkhof eine Studie von zwei Architektenbüros in Auftrag gegeben, ein Londoner Architektenbüro und ein Hamburger Architektenbüro. Wir haben gemeinsam mit dem Oberbaudirektor die Machbarkeitsstudie diskutiert. Wir haben auch dort Wohnen auf dem Dach geschaffen. Geschaffen wollen ist der bessere Ausdruck. Wir mussten das knicken, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Stützen das nicht aushalten. Also die statischen Situationen dieser Kontorhäuser ist nicht ganz einfach. Die Kontorhäuser sind in einem Stahlskelettbau gebaut worden. Das war damals revolutionär, weil es sozusagen freischwebende Decken sind. Es gibt also nicht viele Stützen innerhalb von einem Regelgeschoss von 1000 Quadratmetern. Und diese Stützen sind so ausgelegt, dass man eben halt die 8 Stockwerke hat. Wenn man jetzt für Wohnen noch ein Stockwerk opfert und dann eben halt, damit man die Deckenhöhe kriegt, weil es sind ja alles Dachgeschosse, wenn man aber die Deckenhöhe kriegt zum komfortablen Wohnen, braucht man noch ein Halbgeschoss obendrauf und das trägt die Stütze nicht. Also es hat ganz bautechnische Gründe, warum man auf dem Barkhof als Beispiel kein Wohnen realisieren kann, obwohl wir es gern gemacht hätten, weil wir auch glauben, dass Wohnen in der Innenstadt die Zukunft ist.
Das ist interessant, also nicht quasi, was man oft hört, die Behörden, die nicht wollen oder die Besitzer, die nicht wollen, sondern einfach die Statik, die sagt, die Statik, das geht nicht.
Die Statik ist das große Problem aller Kontorhäuser, die wir haben. Damals hat man Traglasten gehabt zu 2,8, 2,5 Kilonewton pro Quadratmeter. Heutzutage braucht man nur, um ein Textil oder ein Buch oder ein Einzelhandel generell anzusiedeln oder einzuziehen zu lassen, mindestens 5 Kilonewton pro Quadratmeter. Das heißt also, die Eigentümer müssen grundsätzlich Stahl verbauen, um die Decken tragfähiger zu machen. Und das ist nicht nur eine hohe Investition, das kostet auch Zeit. Und das lässt den einen oder anderen Mieter gar nicht zu, weil die statischen Gegebenheiten eines solchen Altbaus von 1912 nicht gegeben sind.
Obwohl im Klöpperhaus, quasi fast nebenan, dem ehemaligen Kaufhof, sollen jetzt Wohnungen geschaffen werden.
Ja, dort werden 20 Wohnungen geschaffen, aber das Klöpperhaus wird komplett entkernt und wird dann eben halt auch im Inneren neu errichtet, hinter der wunderschönen Fassade, die unter Denkmalschutz steht. Das ist das gleiche Prinzip wie Levantehaus. Levantehaus ist auch die Fassade unter Denkmalschutz. Wir haben von 95 bis 97 das Levantehaus innen ausgehöhlt und haben dann eben halt diese Mischnutzung zwischen Einzelhandel und Hotels geschaffen. Das wäre in der alten Kontorhaussubstanz nicht möglich gewesen.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich ein großer Fan dieses Hauses bin. Sie ja auch, wie Sie dargestellt haben. Jetzt mal Hand aufs Herz, würde man das heute noch machen oder überhaupt machen können in dem heutigen Umfeld?
Meinen Sie jetzt?
Also finanziell, das ist ja, also muss man schon sagen, das ist ja eine Investition gewesen. Also auch.
Ja, also na klar, das Entscheidende ist ganz einfach das Bekenntnis zum Standort, das Bekenntnis zu seiner Tradition, das Bekenntnis zu Bauherrnstolz, das Bekenntnis der Möglichkeiten, die man gegebenenfalls auch hat, ein solches Gebäude für die Stadt Hamburg auch zu entwickeln. Es ist ja nicht nur Eigennutz da drin. Das Haus ist öffentlich zugänglich. Es hat jeden Tag hunderte von Gästen. Und es ist letztendlich ein Statement auch für die Stadt. Weil Franz Bach auch in der Vergangenheit, in seinen Bauten, als er noch federführend Architekt war, alle Häuser sind mit einer besonderen Schönheit bedacht. Und das macht man ja nicht nur für sich selbst, sondern das macht man auch für seine geliebte Stadt. Und deshalb, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, dann wäre es auch möglich, ein Levantehaus nochmal zu schaffen. Man dürfte aber nicht vergessen, dass unter den heutigen Bedingungen der Baukosten und auch der Auflagen, die teilweise von der Stadt neuerdings ja auch erhoben werden für solche öffentlich zugänglichen Bauten, durchaus die Baukosten noch weiter in die Höhe treiben würden. Aber das ist eine Frage der persönlichen Abwägung des Eigentümers, ob er diesem folgt oder nicht. Wir haben ja auch im Überseequartier 2,2 Milliarden verbaut, also nicht wir, aber eben halt Unibail-Rodamco. Und auch das ist machbar gewesen. Und wenn man sich das anschaut, ist es schon beeindruckend, wie viel Stein man verbauen kann.
Dann war Herr Bach quasi Rodamco von vor 100 Jahren.
Das kann man vielleicht so sehen, aber es ist eben halt dort so, dass es kein Konzern ist, sondern dass Herr Bach ein leidenschaftlicher Architekt war. Und das Entscheidende ist auch, dass eben halt die politischen Rahmenbedingungen völlig anders waren. Es ist so, dass zum Beispiel das Südseehaus, was Franz Bach auch gemeinsam mit Wenzel gebaut hat, wurde ja das Grundstück freigelegt und die Stadt Hamburg hat die Eigentümer verpflichtet, dieses Haus innerhalb von anderthalb Jahren zu eröffnen. Also nicht nur aufzustellen, sondern zu eröffnen. Und man hat aufgrund dieser Neuschaffung der Hamburger Innenstadt, weil man ja alle Parzellen abgerissen hat von dem Gängeviertel, einen ganz klaren Zeitplan jedem neuen Eigentümer mitgegeben, wann er das Haus fertigzustellen hat. Weil man nicht riskieren wollte, dass die Hamburger Innenstadt eine einzige Baustelle ist. Und wenn wir heute uns mal umschauen, haben wir doch einen Großteil von Baustellen in der Hamburger Innenstadt, die uns alle natürlich wehtun und worunter, glaube ich, auch Besucher, Touristen und auch die Hamburger leiden müssen.
Wobei das ja ein bisschen Hoffnungsträger sind. Ne? Was da passiert, zum Beispiel die Möhe Nummer 9, wo also quasi ein neues Haus gebaut wird, das Clubhaus hatten wir schon, also es passiert ja auch was in der Stadt.
Das ist das Entscheidende. Niemand investiert in eine Innenstadt oder in eine Stadt, wenn es nicht die Aussicht auf Rendite gibt. Das ist so ganz logisch. Das heißt also, Hamburg ist eine renditeträchtige Investition. Und das zeigt uns, wie schön das ist auf der anderen Seite, auch wenn wir Jahre warten müssen, bis das Klöpperhaus oder auch das ehemalige C&A-Haus fertiggestellt wird, dass eben halt dort tolle Konzepte reinkommen und dass da auch eine ganz hohe Qualität entsteht. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten 15 Monate, fünf Hotels haben, 4- und 5-Sterne-Hotels, 100 Meter im Umkreis vom Levantehaus, dann hat das eine ganz andere Stadtqualität, als dass wir die Beobachtung hätten jetzt vor 2, 3, 4 Jahren. Da ist der Abgesang der City Ost deutlich höher gewesen. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich sehe, was alles entsteht und wie sich das Umfeld auch sehr gut entwickelt, jetzt auch das Johann-Kontor fertig, die rund um den Platz zum Hielerhaus wird eben halt sehr viel investiert. Die Steinstraße wird nochmal verschönert mit einer Baumreihe. Das heißt also, wir brauchen jetzt tatsächlich nur noch durchhalten, ein bisschen warten. Und eigentlich können wir die Partitur schon schreiben, die wir nachher singen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass die Hamburger Innenstadt einer wirklich guten Zukunft entgegengeht.
Also die Abgesänge sind deutlich zu früh angestimmt worden.
Die sind deutlich zu früh angestimmt worden und ich hoffe, dass sie auch bald schweigen.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, 4, 5 Hotels im direkten Umfeld. Bei Ihnen zieht auch ein neues Hotel ein, das Konrad. Wann ist es soweit?
Wir gehen davon aus, dass wir im September die Türen öffnen.
Und fürchten Sie nicht, dass dann zu viel Hotelkonkurrenz am Markt ist?
Nein. Es ist so, dass wir eine sehr gute Arbeit leisten, glaube ich, im Hamburg-Tourismus. Hamburg ist eine noch sozusagen verborgene Perle. Ich glaube, wir haben viel zu wenig, wenn ich die Statistiken richtig lese, viel zu wenig Touristen aus dem ausländischen Umfeld. Unser Hauptquellenmarkt ist Deutschland, Schweiz, Österreich und Skandinavien. Und da ist noch sehr viel Luft drin. Und ich habe auch keine Angst vor Overtourism, weil die Situation, die wir in Hamburg haben, aufgrund der Großflächigkeit und auch der doch immer noch sehr aufnahmefähigen Innenstadt von Menschen sehe ich überhaupt gar keine Nachteile. Im Gegenteil, der Tourismus und die Internationalität bringen Hamburg nach vorn, nicht nur seine Wirtschaft, sondern auch einfach das kulturelle Leben. Und es ist wunderschön, wenn man durch die Straßen geht und man hört mehr und mehr und mehr fremde Sprachen. Da fühlt man auch irgendwo, dass Hamburg sich auf dem internationalen Parkett durchaus wohlfühlen kann, dass wir aber vielleicht noch den einen oder anderen Tanz brauchen, um also auch richtig mitzuspielen.
Die Nachkommen der Familie Bach sind ja relativ zahlreich gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gesellschafter gibt es jetzt?
Das ist unterschiedlich, aber wir sind um die 50 Gesellschafter.
Und die sind aber nicht alle in Hamburg. Gibt es da nicht manchmal auch so ein bisschen das Interesse, also mehr Rendite und weniger Hamburg?
Nö, das ist nicht der Fall, weil letztendlich, auch wenn es Familienstämme geworden sind, unterschiedliche Lebensentwürfe, die vielleicht auch nicht ausschließlich in Hamburg stattfinden.
Auch in Amerika habe ich gesehen, ne? Und Australien?
Es gibt viele Familienmitglieder, die eben halt ihren Lebensmittelpunkt woanders gesucht haben, aus verschiedenen Gründen. Aber die Verbundenheit ist immer noch da und letztendlich läuft alles auf Franz Bach zurück. Und wir haben eine Großzahl von Gesellschaftern, die eben auch in Hamburg leben und mit denen ich auch Gott sei Dank in ganz regelmäßigen und auch kurzweiligen Abständen kommunizieren kann, um eben halt auch für die Häuser das Beste zu gestalten. Und insofern ist die Nähe der Gesellschafter zu den Häusern deutlich extremer als in vielen anderen Immobiliengesellschaften.
Hat man da mehr Freiheit und weniger Renditezwang als jetzt beim Fonds zum Beispiel?
Nein, es geht um Langfristigkeit. Es geht einfach darum, dass wir mit einer Philosophie leben und das seit über 100 Jahren, dass wir Vermietungen zum Beispiel auch nicht als Durchlauferhitzer betreiben. Das heißt also im Klartext, die höchste Miete oder ist nicht das beste Konzept. Entscheidend ist, dass wir eine Gestaltung für das Quartier sehen, dass unsere Häuser sehr langfristig erfolgreich managen lassen und dass wir uns auch einer gewissen Grundphilosophie, einer DNA hingeben. Das heißt, wir haben in der Auswahl der Mieter und in dem Management der Häuser klare Unterschiede. Also es ist zum Beispiel so, dass wir die Mönckebergstraße immer als Boulevard ausprägen wollen. Das ist der Grund, warum es das Levantehaus überhaupt gibt. Also die Abkehr der Großflächen hin zu individuellen kleinen Flächen, zu inhabergeführten Einzelhandel, zu Manufakturen, zur Kleinteiligkeit, zur Wertigkeit. Und das eben halt muss korrespondieren auf beiden Häuserseiten der Mönckebergstraße. In der Spitaler Straße haben wir sehr junges Publikum. Die Spitaler Straße ist eine Fußgängerzone. Die Parameter dieser Straße sind völlig anders als die der Mönckebergstraße, auch wenn sie durch Läden wie P&C, Zara oder andere auch miteinander verbunden sind in der Laufrichtung durch den Laden hindurch. Aber die Spitaler Straße ist jung, ist konsumorientiert, es hat einen ganz anderen Branchenmix, fordert diese Straße und dem werden wir auch gerecht. Und das kann man nur langfristig machen. Man muss genau überlegen, an wen vermietet man. Und ich darf nur sagen, einmal falsch vermietet, das zahlt sich nicht aus. Weil wir brauchen ganz einfach auch bei der Vermietung Qualität. Wir müssen auch mal Kompromisse eingehen, das ist so. Und vieles bildet sich eben halt über den vernünftigen Branchenmix. Und über den vernünftigen Branchenmix habe ich auch einen vernünftigen Mietenmix, der nachhaltig ist. Es nützt mir nichts, wenn jemand 2 Jahre eine hohe Miete zahlt, aber dann ausfällt und ich dann 1 Jahr brauche, um die Fläche nachzuvermieten, dann ist der gesamte Gewinn schon weg, den ich vielleicht in den 2 Jahren gehabt habe. Und wenn eben halt die Familie seit 100 Jahren die Häuser hält und auch die Strategie aufstellt, nicht für 2 Jahre, sondern für 20 Jahre mit dem jeweiligen Mietverhältnis, dann kommen wir in eine ganz andere Vermietungsstrategie. Dann kommen wir in eine ganz andere Wertschätzung der Immobilie. Und dann kommen wir in eine ganz andere Gestaltungssituation des Standortes. Weil wir gestalten ja mit unserer Vermietung Standort. Das ist eine hohe Verantwortung. Und deshalb nehmen wir uns auch so viel Zeit und auch Mühe, den richtigen Partner zu finden an der richtigen Stelle.
Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Sie sich auch vorstellen können, Häuser zu verkaufen. Ist da was dran?
Nein, da ist nichts dran. Es ist so, dass Sie haben den Gesellschafterkreis benannt, der sehr groß ist, der auch in verschiedenen Lebenssituationen an einer Stelle dieser Welt lebt. Und wir haben in den letzten 2 Jahren eine grundsätzliche Veränderung der Immobilienlandschaft erlebt. Wir haben große Kostensteigerungen erlebt. Wir haben auch, was die Wertentwicklung von Immobilien anbelangt, sehr unterschiedliche Einschätzungen vorgenommen. Und wir haben tatsächlich jetzt in dieser Zeit uns überlegt, in welcher Form ist ein Haus von uns noch in welcher Höhe wertgängig. Das heißt, der Marktpreis ist ja immer etwas anders als der Gutachterpreis. Und es ist wichtig, dass wenn sich Gesellschafterstrukturen ändern in einem Generationsprozess, junge Menschen gehen in die Gesellschaft rein, aus Natürlichkeit verlassen Menschen die Gesellschaft. Es wird geerbt, es wird verschenkt, es wird innerhalb der Familie werden Anteile getauscht, verkauft. Und dazu braucht es einen wahren Wert. Und wir haben tatsächlich im Moment gesagt, wir möchten ganz gerne mal den Marktpreis unserer Immobilien abfragen, weil sich in der Zeit, wir kennen das, Sie haben da oft drüber berichtet, durch die Turbulenzen, die am Markt entstanden sind, nicht nur durch die Signa, sondern auch durch die Zinserhöhungen und anderen Situationen, dass man einfach mal eine klare Einschätzung hat und auch innerhalb der Familie die Möglichkeit hat, hier auf fairer Basis dem Marktpreis gerecht mit den Anteilen umzugehen. Und insofern sind wir Hamburg doch sehr treu und wir lieben die Immobilien und wertschätzen sie auch. Und es darf eine ganz normale immobilienwirtschaftliche Erkenntnis sein, einmal zu wissen, was ist die Immobilie eigentlich wert, wenn sie seit 100 Jahren dort steht. Das hat auch was damit zu tun, dass man Strategien aufstellen muss. Es ist das, was ich eben gesagt habe. Wir haben Altbausubstanzen, die einen hohen Investitionsbedarf haben. Wir haben Großmieter zum Teil, die große Flächen abnehmen. Beispiel Görz ist einer unserer Mieter, 5000 Quadratmeter.
War Ihre Mieter wahrscheinlich, ne?
Ja, bald. Aber es ist so, dass wir solche großen Flächen am Markt im Moment nicht gut platzieren können. Das heißt also, wir müssen uns mit Umnutzung beschäftigen. Wenn wir jetzt die Obergeschosse 3, 4 zum Beispiel umnutzen, brauchen wir eine Nutzungsgenehmigung, brauchen wir einen Bauantrag, brauchen diese statischen Ertüchtigungen. Wir müssen die Voraussetzungen haben des Brandschutzes, die gegeben werden muss, wenn wir aus dem Bestandsschutz rausgehen. Und das sind enorme Investitionen. Und ich muss ja als Verantwortlicher für die Häuser meinen Gesellschaftern sagen können, was müsst ihr investieren, um den Wert zu erhalten. Dafür muss ich aber den Wert erstmal kennen. Und deshalb sind wir im Moment in einer Marktabfrage. Aber es ist letztendlich so, dass wir zu unseren Häusern stehen und stolz darauf sind.
Wenn Sie so auf die Innenstadt schauen, wir haben es eben schon mal besprochen, es gibt ja einige, die sagen, sie wird etwas stiefmütterlich behandelt. Alle gehen auf die Hafen-City, alle konzentrieren sich darauf, da kommen die neuen quasi Magneten hin. Sehen Sie das auch so oder ist das eine verkürzte Debatte?
Ja, Debatten sind häufig verkürzt, damit sie anschaulich sind. Aber es ist natürlich was dran, dass man die letzten 25 Jahre sich darum gekümmert hat, in der Hafen-City etwas zu bauen, was Hamburg nach vorne bringt und was grundsätzlich beeindruckend ist. Wir sind da ein bisschen vorsichtig, weil wir tatsächlich diese verkürzte Debatte nicht unbedingt führen wollen. Aber vielleicht kann man sie verlängern, denn letztendlich ist es so, dass wir doch feststellen, dass ein großes Bestreben der Stadt da ist, auch städtische Nutzung, Kulturnutzung, Leuchtturmprojekte gerne in die Hafen City zu verorten, sei es jetzt die Diskussion um das Naturkundemuseum, sei es auch die Entertainment-Produkte, die im Rahmen des Überseequartiers dort entstanden sind. Das sind alles Punkte, ob es die Oper ist, wo man eben halt sagt, das kann einer gewachsenen traditionellen Innenstadt genauso gut tun. Und es gibt hier auch Flächen, die das hergeben würden, ein solches Konzept auch zu entwickeln. Und die Frage ist eben halt, was was lässt man liegen? Ne? Also wenn man eine neue Oper baut, da war ja auch der Podcast mit Herrn Friedrich in Kürze bei Ihnen gewesen, dann wie verwertet man die alte Oper? Und auch das Thema der Haus der digitalen Welt der ehemaligen Landesbank ist natürlich auch ein Projekt, das hoch ambitioniert ist. Und da muss man erstmal prüfen, ob das überhaupt so ohne weiteres geht.
Wenn Sie sich was wünschen könnten für die Innenstadt, was würden Sie denn gerne da verändern?
Ich würde gemeinsam mit allen Betroffenen überpolitisch und wirtschaftlich eine Blaupause, einen Masterplan erstellen wollen. Als Beispiel nochmal Haus der digitalen Welt. Wenn ich in die ehemalige HSH Nordbank ein Haus der digitalen Welt baue, ist es kein Solitärprojekt, sondern die Fassade zahlt auf den Gerd-Hauptmann-Platz ein. Die Fassade vom Karstadt zahlt auf den Gerd-Hauptmann-Platz ein und auf dessen Qualität und Aufenthaltsqualität. Es gibt kein Papier, das ich kenne. Ich will niemanden dort Unrecht tun. Es gibt aber kein Papier, was ich kenne, dass wenn dies passiert, passiert das. Das heißt, die Aufwertung der öffentlichen Räume, die Attraktivität der Plätze, die Attraktivität der Straße, das Straßengrün und die Wegeverbindungen, die attraktiv sein müssen, werden in meiner Wahrnehmung einfach zu solitär gesehen. Da ist viel Bewegung drin. Die BSW macht viel, die BITS haben viel gemacht. Es wird auch viel geplant und viel geguckt. Aber dass man auch die Möglichkeit hat, dass man das Grundeigentum damit verpflichtet und zu sagen, wenn ich diesen öffentlichen Platz da eine Baugenehmigung ausstelle für eine Platzrandbebauung, dann habe ich auch die Möglichkeit, dem Eigentümer zu sagen, wir haben hier ein städtisches Interesse daran, dass wenn du die Baugenehmigung bekommst, dass du auch der Stadt etwas zurückgibst. Und das ist die attraktive Platzgestaltung direkt vor deinem Haus. Und das zahlt auch auf den Wert deines Hauses ein, wenn du das machst. Und so kann in einer gemeinschaftlichen Aktion zwischen Stadt und Eigentum, so wie es bei den BITS ja bereits schon läuft, dazu führen, dass man einfach auch mal einen Plan entwickelt, dass man sagt, würde ich mir was wünschen, so wie Sie die Frage gestellt haben, dann würde ich sagen, dann wünsche ich mir einen Masterplan, eine Blaupause für die Innenstadt, dass dort auch berücksichtigt wird, was wird, wenn dieses Haus abgängig wird. Wenn wir hier um die Ecke gucken, bei der Haspa hat doch keiner einen Plan, was damit passieren soll.
Am großen Burster. Es gibt hier so ein paar Ideen, vielleicht die nochmal ganz schnell zum Schluss. Was halten Sie von der Idee, die Busse aus der Mö rauszunehmen?
Das ist eine Diskussion, die wir, ich will nicht jahrelang, aber doch noch eine ganz, ganz, ganz lange Zeit auch mit dem Verkehrssenator Tjax geführt haben. Wir haben jetzt eine Situation geschaffen, die gut ist. Wir haben eine Situation geschaffen, dass eben halt die Hälfte der Busse, das sind die Busse, die Richtung Westen fahren und auch hochfrequentiert sind, dass die Mönckebergstraße passieren und dort auch die Besucher die Möglichkeit geben, direkt in der Mönckebergstraße auszusteigen. Das ist eine gute Sache. Alle, die weiter im Südwesten verankert sind als Linie, gehen durch die Steinstraße. Das ist ein Kompromiss, den wir gefunden haben, den ich sehr befürworte. In der Vergangenheit habe ich auch das Thema Busse raus aus der Mönckebergstraße durchaus positiv gesehen. Aber man darf nicht vergessen, die Hamburger Innenstadt, wir haben das ja vorhin gesagt, ist nach einem damals Masterplan entstanden. Und wenn Sie das Levantehaus einmal reinkippen in die Straße, dann würde es genau reinpassen. Das heißt also, die Traufhöhe entspricht der Straßenbreite.
So wie es ja eigentlich sein soll.
So wie es eigentlich sein soll. Aber wir haben eine 50 Meter breite Straße, die 700 Meter lang ist. Und das ist die Gefahr, die ich auch so ein bisschen sehe bei diesen großen Mallbreiten, die ich beim Überseequartier gesehen habe. Wir werden am Dienstagmorgen um 10:30 eine Situation nicht schaffen, die irgendwie frequent und die irgendwie eine wunderbare Atmosphäre schafft. Dafür ist die Mönckebergstraße viel zu breit, viel zu lang. Und wenn man sich nicht auf eine Art Rampler-Konzept einlassen würde, wo man dann sagt, man macht einen begrünten Mittelstreifen mit Gastronomie, mit Kunst, mit so weiter. Das war mal so die so eine Abfallidee, wo man gesagt hat, das wäre doch mal was.
Haben damit könnten wir was schaffen. Gemacht, ja.
Und insofern wäre das durchaus mal eine Alternative. Ich glaube, dass so wie es jetzt ist, ist es gut. Aber durch die durch den Umbau der Steinstraße werden wir die nächsten 2 Jahre wieder das volle Programm an Bussen in der Mönckebergstraße haben. Und das eben bei zunehmendem Hamburg-Takt habe ich die Gefahr, dass wir eine rote Wand haben, die dann vom Levanterhaus bis zu Sportcheck reicht. Und das ist dann aufgrund dessen, dass wir uns früher mal dann auch wirklich im Kompromiss geeinigt haben, sehr schade, dass sowas einfach über den Haufen geworfen wird, dass auch dafür kein Konzept gibt. Und dass wir eben halt dann die nächsten Jahre wieder darunter leiden müssen, dass wir einen Schwerbusverkehr haben in der Mönckebergstraße, das zur Attraktivitätssteigerung nicht beiträgt.
Letzte Frage, die Nutzung der Wasserflächen, das ist ja so ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt. Was halten Sie von so Schwimmpontons wie in Kopenhagen, zum Beispiel auf der Binnenalster?
Ja, in der Außenalster gab es ja früher mal eine Badeanstalt, aber das ist lange her. Grundsätzlich ja. Wo ich Angst vor habe, ist zum Beispiel Rheinufer Düsseldorf. Es darf jetzt nicht dazu kommen, dass es eine Partymeile wird mit irgendwelcher gewollten Gastronomie. Das war ja auch mal ein Vorschlag der CDU. Ich denke schon, dass es Freizeitflächen gibt. Das heißt, ob das jetzt ein Schwimmbassin ist oder ob das Thema Ponton ist oder Zwischennutzung im Rahmen eines Pontons, das wäre schon erstrebenswert. Wir müssen uns aber ja darauf einstellen, dass 150, 200 Meter von der Binnenalster abgelassen werden mit dem Wasser, um den U-Bahn-Bau zu gewährleisten. Das heißt also, über atmosphärische Schwimmbadnutzung der Binnenalster brauchen wir uns, glaube ich, in nächster Zeit keine Gedanken machen.
Ja, vielen Dank, Herr Hamm, Geschäftsführer der Kontorhausverwaltung Bach GmbH. Wir sind jetzt schon wieder durch, aber ich glaube, es werden noch viele Ideen diskutiert werden, um die Innenstadt noch attraktiver zu machen. Schön, dass Sie dabei waren und Sie, liebe Zuhörer, schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.